Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, an alle, die wir hier sind. Schön, wieder bei euch zu sein am Sonntag. Ich möchte euch, ja, begrüßt habe ich euch, zum Anfang einen Text lesen. Ich denke mal, der Text ist so bekannt, da werden viele die Bibel gar nicht mehr brauchen. Es steht im Lukas-Evangelium 15, ab Vers 11, vom verlorenen Sohn. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch, mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Bis hier. Wahrscheinlich der bekannteste Text, den es im neuen Evangelium gibt. Ich habe mal geguckt über das Wort Sünde im Hebräischen. Die haben mehrere Wörter für dieses eine Wort, was bei uns einfach so Sünde heißt. Das eine zum Beispiel bedeutet die Bewegung in eine falsche Richtung, beziehungsweise Verfehlung des Ziels. Das andere Wort drückt die Auflehnung aus. Wieder ein anderes bedeutet etwas krümmen. Und das vierte drückt das Irren oder das Abirren aus. Ja, könnte man sagen, das sind ja alles normale Wörter, ne? Man fährt in die andere Richtung, man fährt um die Kurve, die sich krümmt. Oder man irrt sich halt, indem man etwas gesagt hat und es ist doch nicht wahr. Aber wenn wir diese Wörter in Bezug auf Gott nehmen, bedeutet das alles Sünde. Widerstreben gegen Gott. Gott ist hier, falsche Richtung, ist entgegen. Wegbewegung von Gott. Auflehnung. Zum Beispiel gegen das, was Gott will von uns. Gegen seine Gebote zum Beispiel. Oder krümmen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Dann sagt ein anderer, ja okay, ich habe es ja ehrlich mitgenommen. Oder irren. Abirren. Wenn man irgendetwas aus den Geboten, die Gott gegeben hat, nicht so auslegt, wie sie ausgelegt werden sollten. Sünde ist kein abstrakter Begriff. Nein, es ist die Verhaltensweise eines Menschen. Und diese Verhaltensweise zeigt sich in seinem Leben. Es ist die Verfehlung, ja nicht nur die Verfehlung, sondern die Auflehnung gegen Gott. Es ist ein schuldhafter Ungehorsam. Oder nur ein menschlicher Irrtum? Nein. Im Kern und Wesen bedeutet Sünde immer was? An dir allein, Gott, habe ich gesündigt. Es ist niemand anderes da. Und diese Vielfalt der hebräischen Wörter zeigt uns auch die Sünde, in welcher großen und breit gefächerten Form sie ist, die wir so begrifflich gar nicht fassen können, sondern wir sehen immer nur einen kleinen Teil eigentlich. Ja, und eigentlich hat dafür Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben. Obwohl 10 Gebote sind da bei dieser Fächerung der Arten eigentlich viel zu wenig. Wenn ich jetzt das deutsche Gesetz angucke, wie viele verschiedene Paragraphen haben wir, was wir tun und lassen dürfen? Und dann haben wir noch die Straßenverkehrsordnung, die alles regelt. Ja, wenn man zu schnell ist, wird man geblitzt. Ich kenne das. Ja, aber eins ist Fakt. In der Sünde wendet sich der Mensch immer von Gott ab. Wie der Sohn hier in unserem Text. Der Sohn widerstrebt dem Vater und hat noch die Frechheit zu sagen, gib mir alles, ich will weg. Er wendet sich ab von seinem Vater. Sein eigenes Ding machen. Ist eigentlich ganz normal, oder? Heute und tschüss Vater, ich bin weg. Kein Kontakt, nix. Vielleicht, ja, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Abirren. Es geht eigentlich um was? Um das Sein-Wollen. Dieser junge Mann wollte etwas sein. Aber er hatte immer einen, der über ihm stand, der sie nicht gegeben hat. Das, wenn wir weiter den Text lesen, wir an dem älteren Sohn erkennen. Nie hast du mir ein gemästetes Kalb gegeben, wenn ich mit meinen Freunden. Sein Vater war über ihm. Da hat es der Junge konsequenter gemacht. Er hat direkt gesagt, gib mir, was mir zusteht, obwohl es noch nicht mein ist, es ist dein. Ich will weg. Und tschüss. Aber das bedeutet eigentlich was? Erst beim Vater sein und dann weggehen bedeutet den Verlust der Unschuld. Man wird schuldig. Schuldig am Vater. Nun ja, im Alten Testament war es so, da hat Gott dann dieses Opferfest eingesetzt. Die Sünde bringt den Menschen in Gottes Schuld und dafür muss er ein Opfer geben. Gott verlangt Genugtuung. Hier in unserem Text möchte ich fast sagen oder behaupten, Gott nimmt diesem jungen Mann sein Geld. Er bringt es durch mit Prassen, dass er nichts mehr hat. Dass er so dasteht, wie er weggegangen ist. Beziehungsweise vorher noch. Er hatte nichts. Gott zeigt ihm, du bist nichts, du hast nichts. Aber dieses Opfer, welches gebracht wird, das bedeutet doch gar keine Überwindung der Sünde. Der junge Mann ist immer noch weit weg von seinem Vater. Er kann sie nicht überwinden. Und auch wir alleine nicht. Ich habe mit dem jungen Mann, der bei mir ist, gesprochen. Weil ich, wenn ich vor meiner Arbeit bete für ein gutes Gelingen und alles, dann fragt er mich, was beten Sie? Sag ich ja nur, ja, zu meinem Herrn, dass ich unsere Arbeit gut gelingt und er uns dabei hilft. Aha, das ist ja so wie bei uns. Sag ich ja, wir brauchen Hilfe. Ja, aber wir haben doch Hilfe. Sag ich ja, wen denn? Ja, Gott. Sag ich, aber von dem bist du doch getrennt, oder? Nein, sag ich, wer hat dir denn deine Sünde vergeben? Ja, Gott. Sag ich, nein, seit dem Sündenfall bist du von Gott getrennt. Da will er nichts mehr hören von dir. Du hast Sünde an dir. Du brauchst Jesus. Jesus war doch nur ein Prophet. Sag, nein, Jesus ist der Retter vor der Sünde und dem Tod. Und nur durch ihn kommst du zu Gott. Das wollte er nicht so ganz hören, aber das war mir dann wieder egal. Aber er hat Amen gesagt. Das fand ich interessant. Also ist er doch irgendwie auf der Suche nach Vergebung. Oder Überwindung dieser Sünde. Er möchte auch, ja wie eigentlich jeder, die Sünde loswerden. Da habe ich auch zu ihm gesagt, guck mal, alle Menschen tun Sünde, aber keiner will in die Hölle kommen. Alle reden nur vom Himmel. Ja, sag ich ja, und? Was passiert mit den Sündern, die keine Vergebung bekommen? Ja, das entscheidet sich dann im Gericht. Sag ich ja, da möchte ich aber nicht hinkommen. Diese Überwindung der Sünde kommt mit Jesus. Bei diesem Sohn hier ist es der Zeitpunkt, als er bei den Säuen im Dreck sitzt. Da fängt er an zu überlegen. War es nicht zu Hause besser? Er vergleicht es hier mit den Tagelöhnern von seinem Vater, die viel mehr Brot haben wie er und er ist hungrig und die haben eine Fülle von Essen und sind nicht hungrig. Und dies zeigt eigentlich Jesus. Er macht es deutlich, die Herrschaft Gottes. In Jesus streckt Gott seine Hand aus, die den Sünder heimholt zu ihm. Gott will, dass keiner verloren geht. Aber der Mensch hat es selbst in seiner Hand. Jesus überwindet die Sünde durch die Vergebung im Auftrag Gottes. Er hat diesen Auftrag. Es ist ihm freigestellt. Aber Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dazu ist er bevollmächtigt. Er trägt die Sünde der Welt. Er geht ans Kreuz. Und durch sein Werk, was Jesus tut, scheidet er die Menschheit. Weil er zu einer Entscheidung aufruft. Lehnen wir ihn ab, empfangen wir den Tod. Wer ihn seine Sünde bekennt, empfängt Vergebung. Die Abwendung vom Vaterhaus ist immer Abirren in der Fremde. So wie dieser junge Mann, wie es diesem jungen Mann ergangen ist. Jesus kommt und bringt Erkenntnis. Erkenntnis der Sünde. Und ruft zur Buße. Dieser junge Mann geht in sich. Und sagt schon vorher, wie er mit seinem Vater reden möchte, dass er gesündigt hat gegen den Himmel zuerst und dann vor dir. Das sehen wir hier auch deutlich. Zuerst kommt der Vater im Himmel und dann kommt sein leiblicher Vater. Er versteht es, er bekehrt sich. Um Jesus willen darf dieser Sünder umkehren. Er hat Bekehrung. Und dann, ja, dann wandert er nach Hause. Er wandert zu seinem Vater, in die Richtung, wo er hergekommen ist, zurück. Umkehr. Und findet Gott, beziehungsweise seinen Vater, als einen liebevollen und wartenden Vater, der wartet auf ihn und nimmt ihn wieder auf in Liebe. Gott ist die Liebe. Ein schönes Lied. Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Das kann jeder auf sich selbst beziehen. Und in Vers 21 hier sehen wir auch, wie tief diese Sünde ist. Dass er nicht nur gegen seinen leiblichen Vater gesündigt hat, als er weggegangen ist, sondern auch gegen den Himmel. Und das ist das, was heute alles so alltäglich ist. Wir krümmen, wie es mir vorhin gegangen ist. 5 km/h schneller, ist nicht schlimm. Sie sind 5, sind vielleicht 8 geworden. Vor mir, der hat getrödelt, ich muss doch schneller fahren. Ja, warum ist der jetzt bei Rot drüber gefahren? Alles solche kleinen Krümmungen oder Verschiebungen. Ja, 10 Minuten zu spät, ist nicht so schlimm. Die werden schon warten auf mich. Ja gut, das hat jetzt so viel gekostet. Ich berechne es ihnen für mehr. Alles solche Abirrungen. Krümmungen, statt Zementputz in der Dusche kann man Gipsputz benutzen. 2 unterschiedliche Richtungen, 2 unterschiedliche Materialien. Das eine ist falsch, das andere ist richtig. Ich mache es trotzdem. Aber Jesus ist unsere einzige Möglichkeit, die Sünde zu überwinden. Der junge Mann kommt nach Hause und findet Vergebung, findet die Liebe seines Vaters, wo er vielleicht gar nicht mit gerechnet hat, weil er Knecht werden wollte. Doch das Gegenteil geschieht. Sein Vater erhöht ihn noch. Schnell, schnell, das beste Gewand, einen Ring. Schlachtet das Kalb, wir wollen feiern. Hätte der junge Mann nie mit gerechnet. Aber der Vater liebt ihn. Und die Freude ist riesig. So wie dieser junge Mann hier das überwunden hat und nach Hause gekommen ist, so können es auch wir, indem wir Jesus annehmen, uns bekehren von unseren Sünden, die wir ständig tun und an uns tragen. Weil, wenn wir uns nicht entscheiden für Jesus, bedeutet das was? Das bedeutet Verdammnis. möchte euch noch einen kurzen, drei, vier Verse lesen. Johannesevangelium 8, 21 bis 24. Johannesevangelium 8, 21 bis 24. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Das ist eigentlich eine Warnung an jeden. An jeden Menschen, der sich nicht für Jesus entscheidet. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, um einen neuen Bund zu schließen mit seinen Jüngern, die an ihn geglaubt haben, die ihn angenommen haben, weil der Sohn wieder lebendig geworden ist, der tot war. Amen.